mit dem Übersetzen, das ist ganz witzig. Also ich habe eigentlich Schreiben, an richtig professionell Schreiben angefangen, tatsächlich mit Übersetzen. Also da habe ich dann sozusagen das Handwerk gekriegt und auch den Mut ein bisschen gekriegt, weil beim Übersetzen lernt man unglaublich viel. Es ist ein wunderbarer Beruf, also oder was heißt Beruf? Also ich mache das ja frei. Ich bin da nicht irgendwie fest angestellt, weil man nämlich, niemand kennt, glaube ich, einen Text von irgendeinem Autor, Autorin so genau wie die Übersetzer und innen. Weil man diesen Text, den man da zu bearbeiten hat, meistens so 5, 6, 7 Mal sogar zur Kenntnis nehmen muss. Also erstmal überhaupt verstehen, ne, am Anfang. Und das geht dann, bis so ein Buch mal raus ist, geht das über 5, 6, 7 Phasen tatsächlich. Und so genau beschäftigt sich niemand wie die Übersetzer mit den Texten von anderen Leuten. Das ist schon mal hochspannend, weil man lernt dabei nämlich tatsächlich viel Deutsch. Das klingt erstmal absurd, aber Voraussetzung ist, man kann die Originalsprache zumindest mal so gut, dass man notfalls auch weiß, wen kann man fragen, wenn man was nicht verstanden hat oder so. Am liebsten natürlich den Autor. Also übrigens vorweg, wenn ich den generischen Maskulin-Fall nehme, heißt das immer allerlei Geschlechts bei mir. Ich will nur jetzt irgendwie die Zeit nicht allzu ausdehnen mit innen und sonst wie Formulierungen. Also immer AG dazu denken, allerlei Geschlechts. Also, der Autor, die Autorin von einem Buch hat irgendwann mal dieses Buch beendet und ist zufrieden oder nicht. Und dann kommt der Übersetzer, die Übersetzerin und legt los und findet alles Mögliche. An Fehlern zum Beispiel auch, also an schlechtem Lektorat oder an, was man beim Film einen Achsenbruch nennt, ne? Da passt das nicht zusammen oder so. Also man lernt unglaublich genau sein und man lernt unglaublich viel über seine eigene Sprache. Die muss man nämlich wirklich beherrschen und zwar richtig.
Hat sich so Ihr ganz persönlicher Bezug zu Sprache in all den Jahren als Übersetzerin verändert? Wie sind Sie denn am Anfang da so rangegangen und wie ist das für Sie heute?
Der hat sich natürlich verändert. Also ich habe mich da, na klar, sprachlich entwickelt. Einfach, ich lebe seit einiger Zeit, da verändert man sich immer. Aber auch, ich glaube, ich bin da pingeliger geworden. Also ich gucke noch genauer hin oder bin noch erpichter auf so eine bestimmte Art von Perfektionismus. Also möglichst nah dran zu kommen an das, was jemand ausdrücken will. Und es ist übrigens relativ egal, ob ich selber was ausdrücken will, also meine eigenen Sachen schreibe, oder ob ich ausdrücken will, was jemand anders geschrieben hat und was ich eben in Deutsch übersetzen soll oder in Deutsche. Es gibt ja auch nicht nur ein Deutsch, es gibt ja auch verschiedene. Also mit Sprachmelodien und mit Idiomatiken und mit Dialekten und Soziolekten und alles Mögliche, was es eben in der Originalsprache auch gibt. So, und insofern, ja, das hat sich verändert, aber hat sich eigentlich eher verschärft.
Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn Sie das sagen, weil für mich, das erste Mal, als ich so drüber nachgedacht habe, was ist eigentlich Übersetzung von Text, dann ist mir als erstes dieses Klischee aufgeploppt, dass Übersetzen auch immer einen Verlust bedeutet. Also das Übersetzen von der einen Sprache in die andere Sprache, irgendwas dabei verloren gehen könnte. Jetzt mal aus Ihrer Perspektive als eine Person, die genau in diesem Metier arbeitet, welche Herausforderungen bringt denn die Übersetzung eines Textes mit sich dahingehend?
Ja, auf jeden Fall ist immer ein Verlust dabei. Es ist aber auch immer eine Bereicherung dabei. Man kann nicht 1:1 Texte, also die kommen nie 1:1 rüber, weil der ganze Kontext, in dem jemand was schreibt und in dem jemand in einer anderen Sprache was liest, ist ja sehr verschieden. Historische, kulturelle und sonst wie Assoziationen, die man einfach hat oder atmosphärisches. Also die Kunst des Übersetzens ist tatsächlich ein adäquates, nicht Gegenstück, sondern Pendant zu kriegen dazu. Und das heißt immer auch notfalls eine Bereicherung. Also ganz platt gesagt, wenn es, nehmen wir mal Witze, Wortwitze oder so, die in einer Sprache gehen, in einer anderen aber überhaupt nicht. Wenn man sowas hat, dann sieht man zu, dass man den irgendwie zähneknirschend verliert, diesen Witz, und an anderer Stelle aber, wo es keinen im Original gab, einen findet. Na, so kann man manche Sachen ausgleichen. Das Allerentscheidendste ist aber tatsächlich, dass man sozusagen den emotionalen, atmosphärischen Kern oder die, wie soll man sagen, die Schwingung, den Groove rüberkriegt von einer Sprache in die andere. Und das geht. Man muss nur dran arbeiten. Es ist alles möglich.
Mhm. Ich würde das gleich mal an dem Beispiel des Buches Oreo festmachen, was Sie ins Deutsche übersetzt haben, 2019. Vorher würde ich gerne aber noch wissen, wenn Sie so einen Text vor sich haben, den Sie übersetzen wollen, worauf achten Sie da besonders? Wie gehen Sie da vor?
Ob ich den mag, ob der mich herausfordert, ganz einfach. Also Bauchgefühl. Es gibt wunderbare Texte, da würde ich mich nicht rantrauen, weil ich einfach das deutsche Pendant dazu nicht könnte. Sagen wir mal, ich hätte niemals Lawrence Stern übersetzen können, was mein Kollege Michael Walter so grandios macht, weil ich dieses alte Deutsch nicht kann. Es würde mich unglaublich viel Zeit und Arbeit kosten, um mich da reinzufummeln und würde mich dermaßen aus der Welt wegschmeißen, dass ich mir das das würde ich nicht machen. Was ich brauche, sind Herausforderungen, sprachliche Herausforderungen, die mir Spaß machen. Also wo ich wirklich ein Risiko eingehen kann. Ich mag nicht Routinen und ich mag auch nicht so Durchschnittssprachliches. Also es muss schon irgendwie sowas Besonderes, irgendeinen Haken haben und am liebsten natürlich Witz und Wortwitz und Sprachwitz, also und Klugheit, das ist eigentlich, gehört alles zusammen.
Das da laufen viele Fäden in dem Buch Oreo zusammen, habe ich den Eindruck.
Kann man wohl sagen.
Also Oreo, ein Buch, das 1974 zum ersten Mal erschienen ist von der Autorin Fran Ross und Sie haben das Buch 2019 übersetzt und 2020 dann den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen für Ihre Übersetzung und ich habe das Buch selber nicht gelesen, das erstmal vorweg. Ich habe nur nachgelesen, dass es halt fragmentarisch geschrieben ist und auch in so eine postmoderne Richtung geht und gerade da total viele Stile und auch viele Sprachen aufeinandertreffen und unterschiedliche Textsorten und verschiedene Sprachen und Slangs und das Thema des Buches selber scheint auch irgendwie Sprache zu sein. Aus Ihrer Perspektive, welche sprachlichen Besonderheiten weist denn der Text noch auf von Oreo von Fran Ross?
Der ist unglaublich witzig, da sind wir wieder beim Thema. Also das war bei mir war das wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ich habe das Buch entdeckt durch eine Rezension im Guardian. Ich lese immer den Guardian von Marlon James. Das ist ein jamaikanischer schwuler Schriftsteller. Der hat auch mal den Booker-Preis gekriegt. Der hat eine jubelnde Rezension geschrieben, als das Buch in Amerika und dann auch in Britannien 2015 wieder und 2018 wieder endlich auf den Markt kam. Es war völlig untergegurgelt und vergessen worden. So, und dann habe ich gedacht, was ist das denn für ein Buch? Der beschrieb das auf so eine schöne Weise. Also da geht es um Schwarz und Jüdisch, die Protagonistin, die mit dem Spottnamen Oreo bedacht wird, also wie der Keks, ne? Außen schwarz, innen weiß. Die ist, Christine heißt sie, die ist Tochter einer schwarzen Mutter und eines weißen jüdischen Vaters. Damit geht die Problematik schon mal los, die finde ich hochfaszinierend. Also Rassismus in a nutshell, wenn man so will. Und dann auch noch in einer weiblichen Person. So, dann habe ich mir das Buch besorgt und habe ich die ersten Seiten gelesen und gedacht, das gibt's ja gar nicht. Also wer hat denn sowas geschrieben? Wieso ist mir das entgangen? Und das möchte ich unbedingt übersetzen. Und manchmal hat man Glück. Und in diesem Falle hatte ich wahnsinniges Glück und ich durfte das dann auch übersetzen. Und ich habe noch nie ein Buch übersetzt, wo ich wirklich an keiner Stelle gedacht habe, oh, ich will nicht mehr mich langweilen, kann die nicht mehr aufhören oder so. Ich habe immer Spaß gehabt. Das ist unglaublich, aber es ist wahr. Und ich habe auch auf mindestens jeder zweiten Seite kleine Lachkoller gekriegt, selbst noch bei der dritten und vierten Durchsicht oder dran arbeiten oder so. Und das ist eine unglaublich, also was ist mir noch nie passiert und das ist faszinierend. Und das Buch erzählt eine Geschichte, also ich würde das mit dem Postmodernen einfach erstmal weglassen. Natürlich geht es um Sprache, weil Oreo spricht sowohl schwarzes Amerikanisch als auch jiddisches Amerikanisch, weil sie das immer alles eingesaugt hat und benutzt das so oder so, je nachdem in welcher Situation sie gerade ist. Und es ist eine Figur, die ist ein Gegenmodell, ein unglaublich dreist angeeignetes, man beachte von einer schwarzen Schriftstellerin, dreist angeeignet, hochkultur europäisch, nämlich alte griechische Antike. Die Theseus-Sage. Die wird in Christine sozusagen parodiert, nachgeahmt, persifliert und pastischiert. Und da kommt unheimlich viel bei raus. Also die ganzen Abenteuer, die dieser Theseus bestehen muss, die besteht sie. Aber sie ist ein ungefähr 16-jähriges schwarz-jüdisches Mädchen im Amerika der 70er Jahre. Das ist schon mal also eine Anordnung oder eine Kombination. Da kann man nur denken, oh geil.
Ich finde es ja auch ganz interessant, dass es 1974, also auf der Höhe der Black Power Bewegung rausgekommen ist und damals floppte. Und jetzt, indem das neu aufgelegt wurde in den USA und auch jetzt 2019 hier ins Deutsche übersetzt wurde, total den Hype ausgelöst hat. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das lässt mich so ein bisschen auch darauf schließen oder daran denken, dass so jegliche kulturelle Äußerung, also auch das Übersetzen von Texten, abhängig ist von bestimmten Rahmenbedingungen, von bestimmten kulturellen Rahmenbedingungen, in denen das passiert. Welche aktuelle Relevanz schreiben Sie Oreo dahingehend zu?
Ja, das sind so Wellen von politisch-kulturellen Entwicklungen. Ich kann, glaube ich, genau verstehen, wieso das 1974 untergegurgelt ist. Fran Ross ist nicht bekannt gewesen als Schriftstellerin, war aber durchaus Teil der New Yorker, sagen wir mal, Bohème, der schwarzen Bohème, also lange nach Harlem Renaissance, aber das hat ja immer noch eine Beziehung dazu. Hat eine Freundin gehabt, die ist Grafikerin, und die beiden haben zusammen einen kleinen Verlag aufgemacht, um dieses Buch rauszubringen. Das ist das einzige Buch, was sie je geschrieben hat. Sie ist leider dann auch 10 Jahre später gestorben. Und das ist total untergegurgelt in dem Sinne, dass es hat niemand besprochen oder kaum jemand. Und es ist auch in den jeweiligen Communities, also weder in der jiddischen oder jüdischen amerikanischen noch in der schwarzen amerikanischen Community ernst genommen worden oder überhaupt wahrgenommen worden. Und das kann man sich, glaube ich, gut dadurch erklären, dass es den jüdischen Amerikanern mit ihrem, sagen wir mal, europäischen Rucksack noch erbmäßig auf den Schultern, kulturell gesprochen, war das nicht jüdisch genug. Den Schwarzen war es nicht radikal schwarz genug. Also die ist wirklich zwischen diese beiden Stühle geraten und nicht daraus nicht mehr rausgekommen. Das wurde dann wiederentdeckt von amerikanischen, schwarzen amerikanischen Literaturwissenschaftlerinnen und auch Aktivistinnen durchaus im Uni-Bereich, also so Gender Studies und Black Studies und so. Die waren dafür verantwortlich, dass dieses Buch dann 2001 überhaupt wiederentdeckt wurde. Und zwar wiederentdeckt als das einzige bis dato überhaupt bekannte Beispiel für erstens Frau, zweitens Schwarz, was witzig und satirisch ist. Also man hatte eine Menge schwarze Autorinnen, aber keine Satirikerin. Keine, also so, das ist die reinste Satire, dieses Buch. So, und dann kam das also langsam wieder hoch. Und jetzt, also es ist erstmal aus diesen politisch-kulturellen, historischen Zusammenhängen heraus, ist es untergegurgelt, kann man sich erklären. Dass es jetzt wieder hochgurgelt sozusagen, hat auch alles zu tun mit dem politisch-kulturellen Kontext. Also es gab dann eben Black and Gender Studies um die Zeit später. Und es gibt jetzt offenbar, und das ist sicher durch Black Lives Matter und es geht ja auch nicht erst seit diesem Jahr, gibt es dann sozusagen einen Unterboden, auf dem das wieder wurzeln kann. Das ist, glaube ich, der Hintergrund, und das ist sicher auch der Hintergrund, weswegen im deutschen Sprachraum plötzlich eine ganze Menge schwarze amerikanische Autoren und Autorinnen vor allen Dingen plötzlich übersetzt werden oder wieder neu übersetzt werden. Faszinierend, aber Gott sei Dank ist das so.
Mhm. Und was ja jetzt auch gerade im Zuge dieser Black Lives Matter Bewegung auch nochmal hochploppt, aber eigentlich auch schon seit Jahren zumindest hier in den deutschen Medien so groß verhandelt wird, unter so Kampfbegriffen wie Identitätspolitik oder Cancel Culture, ist ja auch so ein grundsätzliches Verhandeln von was kann Sprache und was darf Sprache überhaupt in diesem Zuge. Inwieweit beeinflusst diese Debatte denn Sie in Ihrer Übersetzerinnen-Tätigkeit? Gibt es denn sowas wie ein vorsichtiges Übersetzen oder kann es sowas geben?
Man übersetzt immer vorsichtig. Man muss jetzt immer darauf achten, was will der Autor, der Originalautor eigentlich sagen? Was will der ausdrücken? Was will der rüberbringen? Vorsicht ist da immer und eine große Verantwortung auch. Was denn die Political Correctness, fassen wir es mal so kurz zusammen, und Identitätsdebatten heutzutage und so betrifft, genau deswegen hat mir dieses Buch ja so gefallen. Das haut unheimlich quer dazwischen. Das ist eine absolute Kampfansage, eine satirische Kampfansage an diese ewig kleineren identitären Verengungen. Also irgendjemand ist immer beleidigt, weil irgendein Teil in ihm oder ihr irgendwie nicht ganz gerecht behandelt worden ist oder so. das haut die so kurzerhand mit einer Chuzpe sondergleichen auseinander und das macht wirklich einfach Spaß. Es ist ein unglaublich kluges Buch auch insofern. Damit ist nicht gesagt, dass man nicht respektvoll umzugehen hat, gefälligst ich nenne das eben absichtlich nicht Empfindlichkeiten, sondern mit Realitäten von Rassismus und Antisemitismus und Sexismus. Und das ist auch immer der Unterboden und das Unterfutter von diesem Buch natürlich. Aber wie gesagt, Fran Ross hat genommen alles Mögliche, was sie vorfindet in der Realität, inklusive Sprachen, inklusive Musik und Essen und alle so eine Sachen kommen da drin vor. Und hat daraus, also hat sich das sozusagen angeeignet und satirisch umgedreht. Herrlich.
Ich würde mal so zum Abschluss des Gesprächs nochmal weggehen von dem Buch Oreo an sich und auch nochmal schauen auf Ihre Übersetzerin-Tätigkeit. Ich habe mich so gefragt, inwieweit lässt sich denn die Übersetzung eines Romans oder auch eines anderweitigen Textes meinetwegen als ein eigenständiges Werk vielleicht auch betrachten, was so neben dem ursprünglichen Werk des Autors oder der Autorin steht?
Ich glaube, das kann man vergleichen mit Musik, mit Musikern. Da gibt's ja auch immer alle möglichen Keilereien. Also die große Frage, wer ist denn jetzt hier Urheber? Der Komponist oder der Pianist, sagen wir mal, oder der Dirigent oder so? Das ist eine ziemlich parallele Geschichte beim Übersetzen von Büchern. Es gibt ein Originalwerk, das steht für sich, das ist hat bestimmte Kriterien, es ist gut gelungen oder eben auch nicht, kann ja auch sein. Und es gibt in einer anderen Sprache eine Parallele dazu, das ist aber immer auch eine Interpretation. Ähnlich wie ein Pianist interpretiert, was ein Komponist geschrieben hat, interpretiert auch der Übersetzer und muss interpretieren, was ein Autor geschrieben hat. Und damit wird das aber auch gleichzeitig eine eigenständige kulturelle Leistung und eine eigenständige auch sogar Urheberschaft. Weil es gibt die sonst nirgends, diese Fassung. Das ist seine, des Übersetzers oder der Übersetzerin, je nachdem. Insofern, im Grunde ist die Frage völlig überflüssig. Nehmen wir doch einfach die Tatsache, dass Übersetzer Werke schaffen, die für sich selber stehen können, aber ohne das Original überhaupt nicht denkbar wären. Die gäbe es nicht. So ist das halt. Bisschen widersprüchlich, aber ist doch in Ordnung.